Das Jahr 2025 geht so langsam zu Ende und damit verbunden ist sicherlich auch die Frage, wie könnte es jetzt eigentlich in den nächsten Monaten oder vielleicht sogar im ganzen nächsten Jahr an den Währungsmärkten weitergehen? Was könnte passieren bei Gold, Silber, Bitcoin, Ethereum und Co.? Der Frage werden wir jetzt nachgehen und damit herzlich willkommen zu Fast and Forex. Dieses Video ist keine finanzielle Anlageberatung. Hallo und herzlich willkommen zur etwas verspäteten, aber damit deutlich längeren Ausgabe von Fast and Forex. Hier in dem Fall für uns der Jahresausblick oder zumindest der Ausblick auf die nächsten Monate, die Tendenzen, auf die wir uns in den Währungs-, aber auch den Silber- und Goldmärkten, also dem Silber- und Goldmarkt einstellen könnten. Und auch natürlich die Frage, wie geht es jetzt eigentlich mit Bitcoin und Ethereum weiter? Ich habe eine kleine Auswahl getroffen, um eben einfach nochmal sicherzustellen, dass wir hier so ein bisschen mehr in die Tiefe gehen können und vor allen Dingen auch unter dem Aspekt, dass diese Auswahl sicherlich auch die entsprechenden Bereiche mit beeinflusst. Allen voran natürlich, und da können wir mal schauen, was wir hier so für Themen haben. Der US-Dollar, der steht natürlich im Fokus. Vorher will ich nochmal ganz kurz auf so typische makro- oder geopolitische Bedingungen eingehen. Was könnte uns in den nächsten Monaten letztendlich begegnen? Da habe ich so ein paar Punkte mal so rausgesucht, wo ich natürlich auch eine Meinung zu habe, aber was man auch ganz einfach mit einer relativ einfachen Google-Recherche selber auch dann entsprechend validieren kann. Dementsprechend sind es jetzt nicht nur Gerüchte, die ich in den Raum stelle, sondern das ist auch tatsächlich fundiert, aber natürlich auch ein Stück weit eine Erwartung und eine eigene Meinung, wie das eben so ist mit der Zukunft. Ja, der US-Dollar im Fokus, dann die Frage Euro-US-Dollar, was geht da jetzt letzten Endes, wie könnte es weitergehen beim US-Dollar zum japanischen Yen? Ich habe diese beiden Währungspaare dann mal rausgewählt, weil die ja doch immer wieder auch im Fokus sind, vielleicht nicht unbedingt im täglichen Trading, aber also zumindest US-Dollar, japanischer Yen, aber eben für die gesamte internationale Finanzwelt spielt das Währungspaar US-Dollar, japanischer Yen schon eine Rolle, das Stichwort hier Carry Trades. Dann werfen wir einen Blick in die Edelmetalle, Gold und Silber habe ich mir hier natürlich rausgepickt und die eben dann auch stellvertretend für weitere entsprechende Edelmetalle auf der einen Seite, auf der anderen Seite sind das nun mal die, die im absoluten Fokus sind, weil die Performance im letzten Jahr, in den vergangenen Monat und auch darüber hinaus schon gigantisch war und dementsprechend die Frage ist, geht es jetzt einfach so weiter? Oder fällt es jetzt dann irgendwann mal in sich zusammen? Dann Krypto, stellvertretend hier Bitcoin und Ethereum. Ich gehe jetzt nicht auf die ganzen anderen mit ein. Solana habe ich ja sonst regelmäßig mit dabei. Das lasse ich mal an der Seite liegen. Denn hier geht es wirklich darum, die beiden größten, wichtigsten, bekanntesten Assets mal anzuschauen. Und dann natürlich das Ganze im Chart dann letzten Endes auch entsprechend dann nochmal zu vertiefen. Das ist so die Idee und deshalb lasst uns direkt mal reingehen. Zunächst mal hier über die Präsentation, dann können wir im Anschluss direkt mal weitergehen, nämlich in die Charts. Also, was ist das Big Picture? Was erwarte ich? Denn wir wissen es natürlich nicht, ob es so kommt. Ich gehe davon aus, vielleicht Sie auch, aber auch das kann man immer wieder auch lesen, dass der Ukraine-Konflikt oder der Krieg Russland gegen die Ukraine, wie auch immer man das dann definieren möchte, Krieg trifft es wahrscheinlich eher, aus meiner Sicht auf einen Kompromiss hinausläuft. Ich meine, wir können es verfolgen momentan, die USA sind da im Dialog mit Russland, Trump und Putin. Natürlich von den Seiten kommen immer noch mal so ein paar andere Gesprächspartner noch mit rein. Die EU versucht auch noch am Tisch mit Platz zu nehmen. Manchmal ist es der Katzentisch, manchmal gibt es überhaupt keinen. Manchmal sitzt man alleine am Tisch, wie auch immer. Fakt ist, da sind viele Gespräche am Laufen und ich kann mir vorstellen, dass sich das in den laufenden oder im kommenden Jahr, also in den nächsten Monaten, dann letztlich auf einen Kompromiss im Endeffekt hinausläuft, dass man im Endeffekt vielleicht auch sogar den Status quo einfach einfriert, zementiert, sagt, okay, bis zum Stichtag, so ist es dann. Reine Spekulation natürlich, aber ich kann mir vorstellen, dass wir hier irgendwo ein Ende sehen, wie auch immer das dann aussehen mag. Das muss man natürlich dann schauen. Und das hat sicherlich auch Auswirkungen auf den Aktienmarkt, garantiert das Auswirkungen auf den Aktienmarkt. Das schauen wir uns dann aber beim nächsten Mal an, nämlich bei der Marktwoche. Aber letzten Endes ist das die Situation, die sicherlich sehr im Fokus steht. Worauf ich jetzt hier nicht weiter eingehe, ist natürlich die Frage Gaza, Gazastreifen, wie sieht es da letzten Endes aus? Könnte man da irgendetwas erwarten? Ist natürlich eine schwierige Geschichte, das jetzt wirklich letzten Endes hier deutlich auch zu kommentieren. Deshalb habe ich es erstmal weggelassen. Aber auch da sicherlich ist es möglich, dass man dann irgendwo sich noch weiter einigt. Momentan ist es ja einigermaßen ruhig in der Ecke. Und dementsprechend könnte sich das dann letzten Endes auch im nächsten Jahr nochmal fortsetzen. Im Endeffekt, wir sehen es jetzt schon und es wird aus meiner Sicht auch so weitergehen. Die USA bleibt weiterhin der Taktgeber, politisch sowohl auch wirtschaftlich. Wir schauen uns ja regelmäßig die Zahlen an. Wir sehen eben einfach, dass die USA hier im Vergleich vor allen Dingen auch zu Europa, insbesondere Deutschland, ja doch deutlich weiter vorne ist. Ja, also die Wirtschaft läuft einfach runter, das muss man im Endeffekt sagen. Die Inflation ist aktuell noch etwas höher in den USA als in Europa, als in Deutschland. Das ist der andere Punkt dabei. Wir sehen auch immer wieder regelmäßig gemischte Wirtschaftszahlen aus den USA, was allerdings auch heißt, gemischt heißt mal gute, mal weniger gute oder so einigermaßen okaye Zahlen, gerade was so Arbeitsdaten angeht, Arbeitsplätze, Erstanmeldung, Arbeitslosenzahlen, Non-Farm Payrolls, also diese typischen Dinge. Da ist mal eine Enttäuschung dabei, dann läuft es wieder im Rahmen. Also in dem Sinne geht das Ganze so hin und her. Aber nichtsdestotrotz, die USA bleibt aus meiner Sicht wirtschaftlich stark. Ich kann mir sogar vorstellen, dass die USA deutlich erstarkt nochmal aus vielerlei Gründen. Unter anderem auch, aus meiner Sicht sicherlich sehr relevant, die Idee, dass die Investitionen in die USA seitens vieler Firmen, die eben durch die Zölle unter Druck stehen, weiterhin dann auch stattfinden und tatsächlich dann irgendwann mal Realität werden. Heißt also, man baut irgendwie eine Fabrik oder eine Halle oder was auch immer und also baut oder eine Konzernzentrale und die ist ja dann irgendwann fertig. Die Arbeitsplätze sind dann da und das wird sich dann dementsprechend auch in den Zahlen niederschlagen. Das ist zumindest so die Idee, die ich damit verfolge. Politisch, glaube ich, liegt es auf der Hand. Donald Trump mischt sich praktisch überall mit ein. Das kann man so oder so sehen, will ich hier nicht groß weiter kommentieren. Aber Fakt ist, er hat seine Finger halt überall mit drin und das hat seine Auswirkungen. Dementsprechend sollte man das auch immer wieder mit beobachten. Tja, die Ukraine. Der Ukraine-Krieg, der Ukraine-Konflikt, wie gesagt, wird darauf hinauslaufen, momentan zeichnet sich das zumindest ab, dass die USA hier an der Stelle natürlich den Takt auch angibt, was die Ukraine angeht, Ukraine-Russland, Europa weniger den Takt angibt, dafür eben einfach den Preis bezahlt. Und das Ganze eben nicht nur politisch, sondern auch fiskalisch, monetär. Und auch das ist ja eine Diskussion, die sicherlich nicht spurlos an die vorübergegangen ist. Ja, da sind einige Zahlen letzten Endes gelaufen, Neuverschuldung. Ja, zuletzt, was hatten wir, 90 Milliarden, die dann letzten Endes als Sonderkredit nochmal in die Ukraine seitens Deutschlands geflossen sind, beziehungsweise seitens der EU. Und das muss man dann letzten Endes auch sagen, ja, Europa zahlt den Preis. Und ich gehe mal davon aus, dass wenn irgendjemand wirklich profitiert von dem Kompromiss, dann sind es sicherlich mehr und eher die USA und weniger Europa. Das ist aber einfach mal nur so eine Einschätzung. Wir werden natürlich dann sehen, wie die ganze Geschichte weitergeht. Ja, zunehmende globale Spannung, auch das ist sicherlich nicht jetzt von der Hand zu weisen. USA, Europa, das zeichnet sich schon ab. Da gibt es sicherlich politische Spannung, das kann man verfolgen. Ja, jetzt gibt es ja die ersten Einreiseverbote für, ich sag mal, politisch aktive Akteure. Das kann sich sicherlich noch hinziehen oder weiterziehen. Das könnte auch weitere Kreise auch letzten Endes spinnen. Und natürlich verstärkt das die Spannung, die momentan ja eh bereits da sind. Muss man natürlich auch hier gucken, inwieweit das hier dann letzten Endes weitergeht oder ob sich das Ganze dann irgendwann mal beruhigt, weil man natürlich dann eben sagt, na gut, dann lassen wir mal schauen, dass wir hier zusammenarbeiten, das gegeneinander arbeiten. Das wird sich zeigen. Fakt aber ist, momentan ist das so ein Thema, dass, wenn es hart auf hart kommt, aus meiner Sicht eher positiv für die USA ausgehen sollte als für Europa. Ich glaube, das Thema muss man dann auch immer beobachten. Zweites Thema, was sicherlich momentan ein bisschen mehr hochkocht, Europa gegen Russland, also Spannungsfelder, Konfliktfelder, mögliche Konfliktfelder. Ja, das ist nicht nur dann Deutschland, das ist halt Europa. Da kann man die NATO doch noch mit reinbringen. Das sind sicherlich Spannungsfelder. Da muss man mal gucken, inwieweit sich da das letzten Endes aufbaut und gleichzeitig bedeutend ist dann die Frage, schauen wir mal auf die Aktienmärkte, was ist denn mit so einer Aktie wie Rheinmetall? Werden wir beim nächsten Mal dann anschauen. Aber das ist halt so eine Frage. Klar, wenn die Ukraine dann dementsprechend den Kompromiss eingeht, wenn Russland den Kompromiss eingeht, ja, wenn man dann letzten Endes sagt, okay, wir lassen das jetzt mal, dann ist ja dementsprechend diese Aktie eher im Fokus. Muss man halt auch sagen, dementsprechend könnte das dann wiederum so ein Punkt sein, dass diese Spannungen, die dann zunehmen könnten, dementsprechend dafür sorgen, dass auch solche Aktien weiter ein Thema sind. Dann vielleicht so ein Thema, das nicht jeder auf dem Zettel hat, Europa gegen China, das könnte auch so ein Thema sein. Auch hier ist ein mögliches Spannungsfeld mit dabei, einfach aus dem Aspekt heraus, dass mit zunehmender Spannung China oder Europa, Russland, China down und wird hier mitreden möchte, USA, die werden sich da eher raushalten aus meiner Sicht, denn die könnten eher dann davon profitieren. China könnte dann sich gezwungen sehen, halt so ein bisschen mitzumischen auf russischer Seite, ja, verbal zumindest. Und dementsprechend wäre das so ein Spannungsfeld, zumal ja hier, und ich bin ja gerade in Südostasien, dieses Thema Taiwan, China, Japan durchaus ein deutliches Thema ist und momentan eben auch spürbar ist. Und ja, das kann sein, dass dann natürlich auch China und Europa so langsam aneinander geraten. Das muss jetzt nicht wirklich dramatisch sein, aber es könnte zum Beispiel bedeuten, dass eben gewisse Lieferengpässe stattfinden, dass eben gewisse Dinge dann eben mal nicht mehr exportiert werden seitens China, allein schon aus Prinzip. Ja, wir wissen es nicht, aber das wäre so eine Möglichkeit. So, und im Endeffekt, ich kann mir vorstellen, dass die Märkte eher dann auch auf die Liquidität reagieren, die kommt seitens der Fed, die steht natürlich im Fokus, aber eben auch grundsätzlich von den anderen lokalen Zentralbanken und dementsprechend natürlich auch die Frage, was fließt denn eigentlich in welche Assets rein? Das ist das, was wir dann natürlich auch besprechen und beobachten werden. Schlagzeilen natürlich spielen hier mit rein, aber Liquidität momentan ist aber aus meiner Sicht eher der entscheidende Faktor. Ja, dann die Geldpolitik, Zinsen natürlich aus Sicht oder mit Sicht auf die Fed. Hier ist die Federal Reserve im Fokus. Ich gehe davon aus, dass die Fed weiterhin den Zinssenkungsmodus anhat, ja, weiterhin die Zinsen senkt, aber eben moderat. Das zeigt es sich jetzt schon ab. Wir sind bei 3,5-3,75%. Momentan geht man davon aus, dass im Endeffekt im Januar keine Zinssenkung stattfindet. Und das bedeutet, es könnte einen Raum geben zwischen 3, also dass man da nochmal runterkommt, 0,5%, 2,5, da könnte man nochmal ein ganzes Prozent runterkommen. Das wären so die Möglichkeiten, in denen auch letzten Endes andere Analysten oder auch Häuser dann letzten Endes diesen Bereich sehen. Na, dann muss man mal schauen, inwieweit das ganze Jahr dann reicht und wann das dann weitergeht. Aber Fakt ist, momentan sieht es eher danach aus, dass es auch so ein bisschen stillsteht. Und aus meiner Sicht ist es auch wichtig, hier mal still zu halten, weil auf der einen Seite Inflation, die ist nach wie vor da, die ist auch nach wie vor spürbar und auch höher als in Europa. Das besprechen wir hier regelmäßig. Und der Arbeitsmarkt hat mal gemischte Zahlen, mal gute, mal weniger gute Zahlen. Und damit ist natürlich die Frage, sollte sich jetzt das Ganze beruhigen, auch am Arbeitsmarkt? Sollte die USA weiterhin profitieren von Investitionen? Vielleicht sogar auch vom sinkenden Dollar, denn der wäre dann natürlich eher im Fokus, dass er halt sinkt, ja, wenn die Zinsen weiter runtergehen. Ist das, denke ich, die normale und reale Folge. Es könnte sein, dass natürlich die Wirtschaft dann deutlich anzieht in den USA und die Fed dann sagen, Moment mal, wir müssen die Zinsen ein bisschen höher halten, um eben im Zweifelsfall die Wirtschaft abzubremsen. Ja, das könnte fast dann schon mal dahin gehen, dass man sagt, vielleicht werden die Zinsen ja nochmal erhöht. Gehe ich jetzt nicht von aus, aber das sind ja immer dann die Einflussfaktoren seitens der Fed, Wirtschaft und die Wirtschaft halt. Ja. Also darauf geht es dann letztendlich, Wirtschaft und Inflationsrate. Dementsprechend, ich sehe jetzt hier nicht, dass es sofort irgendwie runtergeht, aggressiv runtergeht auf 2,0, ja, so wie wir das letzten Endes ja fast schon in Europa haben. Dementsprechend, ja, der Dollar, der ist natürlich aus meiner Sicht momentan nach wie vor schwach, aber er wird jetzt nicht zusammenfallen. Ja, also dementsprechend ist die Frage Zinssenkung, was bedeutet das letzten Endes? Heißt das wirklich, dass der Dollar richtig schwach wird? Ich gehe davon aus, dass, und das ist ein Aktienmarktthema, wer in die USA gehen will, also wer da investieren möchte, muss USA-Aktien kaufen. Logischerweise, was braucht er dafür? US-Dollar. Also wenn ich jetzt aber Euro habe, muss ich den Euro verkaufen, den US-Dollar kaufen. Damit wird der US-Dollar zwangsläufig eine gewisse Stärkung erfahren, auch unabhängig von den Zinsen. Das darf man dann auch nicht vergessen. Dementsprechend steigende Märkte in den USA könnten dem US-Dollar dann durchaus etwas Unterstützung geben. Das heißt nicht, dass er jetzt super stark würde, aber er hat dann eben so ein bisschen Rückenwind, aber eben nicht wirklich automatisch, ist er dann super schwach. Ja, so Dann, hier sind wir beim Dollar. Im Endeffekt die Defizite in den USA, das ist strukturelle Belastung, die hohe Staatsverschuldung, der sinkende Zinsvorteil eben durch weitergehende Zinssenkung. Das belastet natürlich den US-Dollar. Gleichzeitig darf man eben auch nicht vergessen, wir haben den stärksten Kapitalmarkt der Welt mit dem US-Dollar in den USA. Es ist halt die Leitwährung. Und wie gesagt, wenn es in die US-Aktien geht, dann braucht es halt den US-Dollar. Dementsprechend die Nachfrage wird da sein und dementsprechend wird er auch nicht vollkommen in sich zusammen sein. Dementsprechend der Dollar, der ist zwar nicht stark, weil es alles so super gut ist, aber am Ende müssen die anderen Währungen sich eben auch dann ja, zusammenreißen und eben auch mal ein bisschen was bringen. Ja, dann Euro und US-Dollar. Tja, was kann man zum Euro sagen? Wer ist denn hier jetzt eigentlich der Blinde und wer ist der Einäugige? Ist es der US-Dollar, ist es der Euro? Im Endeffekt momentan, also kurz- bis mittelfristig, profitiert der Euro von der US-Dollar-Schwäche. Das sehen wir. Ja, wir sind ja hier eher in der Aufwärtsbewegung für den Euro. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, schaut man jetzt die Fundamentaldaten an, die massive Neuverschuldung, die wir sehen, nicht nur in Deutschland, ich meine, über die Billionen, was da letztendlich alles mittlerweile aufläuft, das hat natürlich einen Effekt auf den Euro, muss man auch sagen, aber eben auch Europa, also Deutschland, Europa, die gesamte Eurozone, die Verschuldung, die massive Neuverschuldung, das ist definitiv ein Risiko. Gleichzeitig die politische Fragmentierung, ja, wir sehen es eben so, man ist sich eben nicht mehr einig in Deutschland. Das ist in Deutschland und auch in Europa. Ich meine, das braucht man nur zu schauen, die Diskussion, ja, ich sage nur Brandmauer und so weiter. Das wird zu einer Fragmentierung führen, jeder gegen jeden und nicht mehr alle miteinander. Und das könnte natürlich jetzt nicht nur gesellschaftliche Fragen in den Raum stellen, sondern auch natürlich das ganze Thema Wirtschaft und dementsprechend dann auch den Euro zumindest mal strukturell etwas weiter schwächen. Ja, schwaches Wachstum in Deutschland, in Europa, auch das ist jetzt kein Geheimnis. Und zu guter Letzt, der Euro ist im Endeffekt nach wie vor ein politisches Projekt. Das ist keine gewachsene Währung, das ist ein Projekt, das ist gewollt, das wurde den Ländern aufgestülpt. Ja, Sie kennen bestimmt auch noch so die D-Mark-Freunde, die sind nach wie vor, ja, vielleicht rechnen sie auch noch in D-Mark um, ja, empört, das sind ja 20 Mark, ja, aber so ist es halt, es ist ein politisches Projekt, da ist wenig Emotion, wenig Rückhalt auch in der Bevölkerung beim Euro. Bei den meisten ist es halt egal, aber ich glaube, Sie wissen, worauf ich hinaus will. Und dementsprechend, ja, es ist ein politisches Projekt und hat halt dann nicht so dieses Backup, wenn man so will, wie vielleicht der US-Dollar. Ja, und dann ist eben natürlich der Punkt, es ist nicht die Frage, ob die Stabilität hält. Ich glaube, das muss man nicht weiter vertiefen, sondern es ist eher die Frage, wie lange der Euro noch stabil ist und ob es eben dann wirklich nur daran hängt, dass der US-Dollar so schwach ist, dass der Euro steigt. Ja, was passiert denn, wenn er weiterhin schwach bleibt, der US-Dollar, der Euro aber letzten Endes ebenfalls geschwächt wird? Dann könnte der Verfall im Euro sicherlich etwas gestoppt werden oder verlangsamt werden. Nichtsdestotrotz heißt es dann letztlich, dass am Ende der Euro nach wie vor gefährdet ist, aus meiner Sicht. Ja, gehen wir zum US-Dollar, zum japanischen Yen. Hier haben wir den Carry Trade unter Beobachtung. Carry Trade ist ja letzten Endes ein Klassiker mittlerweile. Ja, schon seit Jahren, wenn ich sage, seit Jahrzehnten aktiv. Das heißt, ausländische Akteure verschulden sich im Yen. Ja klar, die Zinsen sind niedrig, man muss wenig Schulden zahlen, legen das halt an in höher verzinslichten Werten und kassieren dann letztendlich den Unterschiedsbetrag, das ist der Carry Trade. Und sobald sich dieses nicht mehr lohnt, wird das eben aufgelöst und der Yen wandert wiederum zurück in das japanische System. So ist jetzt der Carry Trade letztendlich mal schnell auf den Punkt gebracht. Am Ende der Yen bleibt natürlich weiterhin strukturell schwach. Ob wir jetzt 0,5, 0,75 oder gerade mal 1% haben, der Unterschied bleibt ja immer noch da. Ja, jetzt haben wir in den USA 3,5 zu 3,75. Jetzt, wenn wir 2,5 haben, wird immer noch ein Unterschiedsbetrag sein. Allerdings, ja, er wird eben fragiler. Also natürlich funktioniert der Carry Trade noch. Ja, das heißt, hier kann man auch nochmal immer drauf schauen. Das sollte den Yen auch nachhaltig belasten. Auf der anderen Seite, mit der wachsenden Zins- oder mit der schrumpfenden Zinsdifferenz wird es natürlich immer schwieriger und es wird auch letzten Endes immer weniger lukrativ. Deshalb könnte der US-Dollar zum japanischen Yen definitiv auch als Frühindikator für Risk-Off, also Risiko-Off-Phasen gelten, ja, dass man dann dementsprechend halt den Dollar zurückholt, beispielsweise. Ja, also den Yen wieder zurück, den Yen wieder zurückgibt und in den Dollar reingeht. So, das meine ich. Dann Gold, strategisch bullisch. Ja, ich glaube, das müssen wir jetzt nicht weiter begründen. Das liegt auf der Hand. Warum? Zentralbanken bleiben Käufer. Hier wird die Kaufmenge weiterhin hochgehalten. Gold ist nach wie vor ein Vertrauensasset, ist ein Absicherungsthema. Ja, wir brauchen nur die Krisen der Welt anzuschauen, wir brauchen auf die Inflation zu schauen. Da wissen wir, Gold ist sicherlich da auch ein emotionales Investment, sicherlich auch bei einigen. Aber am Ende, es ist etwas für Absicherung, für Vertrauen. Starker Aufwärtstrend, brutal. Ja, wir diskutieren das regelmäßig. Hier sehen wir einen Fahnenmast. Wir werden auch im Monatschart uns das Ganze mal anschauen. Ganz ehrlich, da können Sie eine Fahne dran aufhängen. Und das Gleiche gilt dann letzten Endes auch für Silber. Und das heißt, hochgradig gefährdet für eine Korrektur, aber eher als Konsolidierung, weniger als Trendbruch. Das sehe ich eher auch dann hier realistisch für das kommende Jahr. Dementsprechend langfristig bleibt Gold hier aus meiner Sicht positiv zu bewerten. Ja, und Silber, ja, Gold mit Hebel, hat eine höhere Volatilität als das Gold. Ich glaube, das braucht man auf dem Chart nicht wirklich lange zu erklären. Im Endeffekt, wir haben zwei Aspekte beim Silber. Auf der einen Seite haben wir die industrielle Nachfrage, es ist auch ein Industriemetall, ist aber auf der anderen Seite eben auch ein werthaltiges Metall, ist eben ja, Silber, das kleine Gold. Und dementsprechend diese beiden Aspekte stecken da drin. Ja, Silber ist stärker in Aufwärtsphasen und momentan sogar stärker als das Gold, was die Bewegung angeht. Aber durch die höhere Volatilität ist es natürlich auch anfälliger für Rückschläge. Das heißt, da muss man so ein bisschen aktiver auch schon rangehen. Also dementsprechend könnte Silber hier halt auch nochmal zum Bestätiger oder Verneiner von Goldbewegung werden. Ja, und zu guter Letzt, Krypto, die Reifephase läuft so langsam. Euphorie ist momentan nicht zu spüren, das sehen wir deutlich. Ja, Krypto kommt zurück, es geht eher in größeren Sprüngen, ja, in größeren Schwüngen vielmehr, seitwärts. Ganz einfach zu definieren, sobald es über die 100.000 geht, wird es psychologisch stark, aber es ist eben fundamental. Es wird viel Druck kommen von oben. Ja, das lässt sich jetzt schon sagen. Das heißt, bei 100.000 steigt der Verkaufsdruck. Sobald der Bitcoin etwas günstiger wird, 75.000 oder vielleicht sogar darunter, dann könnte man eher mit zunehmenden Käufen rechnen und dazwischen sollte sich der Bitcoin zumindest momentan bewegen. Wir bewegen uns hier vom Fokus her, auch durch die ETFs, mehr in die Struktur, Stabilität. Da geht es nicht nur um Fantasie, da geht es nicht nur um Hype, sondern es geht darum, ein gewisses Investment, ja, eine Investmentstruktur auch letzten Endes zu finden und zu binden und aufzubauen. Und natürlich ist der Dollar nach wie vor ein Einflussfaktor. Sicherlich sollte ein günstiger Dollar helfen, genauso wie beim Gold und auch bei Silber. Aber es ist keine Garantie, wie wir momentan ja eben auch sehen. Ja, und damit können wir im Endeffekt zusammenfassen. A, der US-Dollar verliert an Rückenwind, bleibt aber die Leitwährung. Ich glaube, das ist brauchwürdig, weiter darüber zu diskutieren. Der Euro aus meiner Sicht verliert diesen Status so langsam als zweite Leitwährung oder vielleicht sogar mit dem Aspekt, den US-Dollar abzulösen. Ich glaube, das Thema ist erstmal vom Tisch. Kurzfristig ist der Euro stabil, langfristig, vor allen Dingen über die Struktur, sollte sich der Druck halten. Dementsprechend wäre ich beim Euro jetzt fürs nächste Jahr nicht allzu euphorisch. Ja, man kann nochmal den oberen Bereich erreichen, aber sicherlich nicht das Allzeithoch. Ja, Gold und Silber bleiben nach wie vor ein Absicherungsthema, Spekulation vielleicht eher kurzfristig, aber es geht grundsätzlich von der Thematik her eher um die Absicherung, unabhängig davon, was wir jetzt hier so in unseren Depots mit Gold machen. Wir reden mal über die großen Akteure. Ja, beim Krypto, Bitcoin, Ethereum und Co., da geht es eher um die Seitwärtsmärkte, weniger Euphorie. Ja, da sind Chancen, da sind Bewegungen, aber die haben ihre Limitierungen. Und das muss man natürlich auch dementsprechend auf dem Zettel haben. Heißt also, am Ende 2026, aus meiner Sicht, wird eher ein Jahr des gezielten Selektierens. Es geht nicht so jetzt einfach direkt rauf und fertig, sondern man muss schon genau hinschauen. Es gibt nicht die einfachen Trends. Es wird aus meiner Sicht sehr volatil werden. Da muss man schon genau hinschauen und man sollte sich vielleicht nicht ganz so weit weg von den Charts bewegen, wenn man sich etwas mehr exponiert. So, mit der Aussage können wir mal in die Charts reingehen. Wie gesagt, die Selektion, die jetzt auch dazu passt, die habe ich mitgebracht und gehen wir mal wirklich in die langfristigen Themen rein. So, und langfristig bedeutet Monatschart. Also wir starten hier wieder mal mit dem US-Dollar-Index und wir sehen relativ leicht, ich habe auch die ganzen alten Zeichnungen rausgenommen, ich habe nur mal so drei Unterstützungs- bzw. Widerstandslinien reingelegt und wir sehen die obere Begrenzung, wir sehen die untere Unterstützung und in der Mitte, roundabout, da sehen wir halt, dass auch immer mal wieder so ein bisschen Aktion war. Ja, da ist man immer wieder mal abgeprallt oder es wurde heiß umkämpft. Ja, und jetzt sind wir auf dem Weg in die Mitte, also auf die rund, sagen wir, 95 US-Dollar. Tja, die ganze Range, die wir hier sehen, die eigentlich seit 2015 besteht, die dann mal 2022 nach oben durchbrochen wurde, ja, dann aber wieder nach unten verlagert ist im laufenden Jahr, eigentlich so im Herbst, so, na doch, im laufenden Jahr, so Anfang des Jahres, wie auch immer. Aber wir sehen es, dass wir uns jetzt hier so zwischen 100 und 90 bewegen, die Mitte bei rund 95 US-Dollar liegt und da geht es jetzt letzten Endes hin. Wir sehen aber auch, dass wir in den letzten Monaten, und zwar seit Juni, seitwärts laufen. Ja, also diese Aufwärtsphase, diese richtig steile, dolle, starke Aufwärtsphase, die ist vorbei. Ja, dann können wir hier mal so einen Bereich reinlegen. Nehmen wir mal den hier bei rund 106. Das könnte, sollte es überhaupt mal irgendwann wieder so weit hochgehen, direkt schon als nächste Bremse wirken. Aus meiner Sicht auf Monatschartbasis sieht es danach aus, als dass der US-Dollar nochmal auf die 95 US-Dollar kommt. Sollte er sich darüber behaupten, dann wäre das schon Erfolg. Wenn wir sehen, ja, wir waren 2015 bis 2016, und dann mit einem kurzen Ausflug nach unten, ja, wir waren im Endeffekt bis 2020 regelmäßig in der oberen Hälfte der Range, wir waren nur kurz in der unteren Hälfte der gesamten Range und das ist im Endeffekt auch eher wünschenswert, hier oben zu sein, ja, zumindest wenn man davon ausgeht, dass der Dollar eine gewisse Stärke hat und das erklärt dann dementsprechend halt auch, warum die anderen Währungen halt doch eine gewisse Stabilität auch mitbringen. Ja, die Bewegung aus meiner Sicht sollte jetzt nicht so gravierend sein. Die Fantasie für den US-Dollar, für die Zinssenkung, die sollte nicht mehr so groß sein. Wie gesagt, wir sehen es bei 3,5-3,75%. Ja, wenn wir über 3,0 bis 2,5 reden, ist es jetzt ja nicht so, dass man dann direkt irgendwie Vollgas gibt, sondern das kann sich über das nächste Jahr hinziehen. Und die Frage, ob es tatsächlich bis auf 2,5 geht, das wird sich zeigen. Und wie gesagt, es ist natürlich auch von den Wirtschaftszahlen abhängig, Inflation, aber eben auch alles rund um Arbeit und natürlich Bruttoinlandsprodukt und Co. Das sollte man dann dementsprechend immer wieder beobachten und das kann dann natürlich dann eine Auswirkung auch auf den US-Dollar-Index haben. Fakt aber ist, der US-Dollar bewegt sich zwischen 100 und 90 Dollar, schon seit Jahren, von dem Ausflug mal abgesehen, den es nach oben gab, in den vergangenen 3 Jahren oder so. Ja, da sind wir jetzt hier angekommen und ich gehe davon aus, dass wir uns zumindest in der ersten Jahreshälfte hier so zwischen 95 und 100 Dollar bewegen, ja, vielleicht zumindest mal im ersten Quartal. Also das hängt hier wirklich an dem Dreh- und Angelpunkt, sollte das nicht halten, ja klar, dann sehen wir uns hier das Ganze von der anderen Seite an, dann geht es hier auf die rund 90 US-Dollar, aber das sollte idealerweise nur kurz stattfinden, um dann den US-Dollar-Index wieder weiter nach oben zu bringen, um dann eben halt nochmal die 95 US-Dollar zu testen. Und das wäre dann so die Idee, die man sich hier für den US-Dollar-Index aus meiner Sicht erstmal hier so mitnehmen kann. Dass es nochmal deutlich nach oben geht, halte ich momentan für unrealistisch. Ja, aber natürlich, die Fed kann entscheiden, wie sie will. Und sie kann natürlich auch den Markt überraschen. Das ändert dann natürlich auch das Bild, muss man hier an der Stelle auch nochmal ganz deutlich sagen. Jetzt zeige ich noch mal ein bisschen was ein. So. Gehen wir mal schnell in den Wochenchart rein. Hier sehen wir nämlich auch sehr schön, wie diese Unterstützung bzw. Widerstände halt auch wirken, die wir haben. Gerade die Mitte dieser Range, ja, die rund 5, die, ja, die, ja, doch, die, nicht die Mitte, also die 100 Dollar, die wirken sehr schön. Hier ist die Mitte. Ja, wir sehen es, wie wir immer wieder die 100 Dollar getestet haben. Ich habe das ja auch immer wieder in den wöchentlichen Ausgaben dann thematisiert. Und wir sehen aber auch, dass hier zumindest aktuell noch der Bereich um rund 95 US-Dollar auch eine gewisse Relevanz noch hat. Hoffen wir mal, dass es auch so bleibt. Sollte es eben nicht halten, dann geht es eben nochmal weiter runter. Aber das sind so die Marken, die man sich hier für den US-Dollar-Index definitiv mal mit in den Chart einzeichnen kann, um das Ganze dann eben zu beobachten. Und dann gilt natürlich auch, diese Marken werden ja nicht nur im Monats- und Wochenchart gesehen, sondern sie werden auch, sofern sie erreicht werden, im Minutenchart gesehen. Ja, da muss man aber schon nah rankommen an diese Marken. Aber dann wissen Sie, okay, wenn der Minutenchart da rangeht an eine Monatslinie, ja, also dann wirklich eine langfristige Unterstützungslinie, dann kann man da vielleicht schon mal was finden. Ja, also das wäre so eine Möglichkeit, wie man eben letztendlich damit auch im kurzfristigen Bereich handeln kann. Ja, damit geht es direkt weiter zum Euro, zum US-Dollar. Ja, was soll ich sagen? Hier sieht es genau andersrum aus. Wir bewegen uns im Euro zum US-Dollar irgendwo zwischen 1,2250, von mir aus knapp 1,23, irgendwie so in dem Dreh. Das franzt dann so aus, nach oben und nach unten. Aber wir sehen, dass wir hier in diesem Bereich schon seit 2010, eigentlich noch eher seit 2008, immer wieder rangekommen sind. Und im unteren Bereich sind wir gut unterstützt bei rund 1,6. Wir sind mal ganz tief runtergegangen. Da waren wir sogar unter der Parität bei rund 95 US-Dollar-Cent. Das hat aber dann nicht lange angehalten. Da sind wir in die Mitte oder wieder zurück in die Range in der unteren Hälfte geblieben. Nochmal der kurze Ausflug zuletzt. Dann Anfang des Jahres. Und jetzt geht's eigentlich hier hoch. So, was zeigt uns das? Es zeigt uns natürlich, dass der Euro anfällig ist, tatsächlich zu Schwäche zu neigen. Das muss man ganz klar sagen. Und damit ist im Endeffekt auch diese Limitierung, die wir hier sehen, bei rund 1,2250, 1,23 auch durchaus ernst zu nehmen. Ja, wir können auch kurzfristig da rankommen. Das wäre tatsächlich auch so ein Szenario für den Jahresanfang. Ja, die Fed hält sich bedeckt, bleibt still, der Dollar läuft weiter runter, gleichzeitig läuft der Euro zwangsläufig dann weiter hoch, sofern auf Euro-Seite nicht so wahnsinnig viel passiert und wird dann dementsprechend hier hochgehebelt. Aber wir sehen, dass hier der Widerstandsbereich bei rund 1,23 durchaus ernst genommen werden darf. Und das könnte den Euro dann wieder runterdrücken. Und auch hier wäre es für den Euro eher eine Leistung, wenn er sich oberhalb der 1,14, also der Mitte der Range, hier halten könnte. Das wäre der Idealzustand. Offen gesagt würde es mich aber auch nicht wundern, wenn der Euro sukzessive auf die 1,05 zurückfällt, vielleicht sogar noch ein bisschen tiefer geht, den unteren Bereich der Gesamtrange ansteuert. Für das erste Quartal, vielleicht auch für das erste Halbjahr, kann ich mir wirklich vorstellen, dass wir dieses erste Szenario haben. Im zweiten Halbjahr muss man schauen und aufpassen, aber bis dahin kann natürlich noch viel passieren, dass der Euro dann nicht runtergibt. Dass er jetzt hier nachhaltig deutlich nach oben ausbricht, in Richtung der 1,30 oder was weiß ich, das wiederum sehe ich momentan weniger. Was ich wirklich sehe, ja, wir können nochmal die 1,22, vielleicht zu 1,23, ein bisschen mehr, wie auch immer, je nach Dynamik und Schwung können wir erreichen, aber wir sehen hier dieser Widerstandsbereich, der hat seine Relevanz und der wird auch seine Wirkung auch hier entsprechend haben. Ja, wir gehen nochmal hier in den Wochenchart rein und Sie sehen auch hier wunderbar, wir sind hier abgeprallt bei den 1,15 knapp, dann geht es hier jetzt wieder hoch, der 50er unterstützt hier mit ein bisschen Abstand. Ja, hier läuft alles sehr, sehr solide, wenn nicht sogar langweilig, seitwärts hin und her. Und jetzt bricht dann hier so langsam der Euro nach oben aus. Allerdings, und das sehen wir auch, muss er erstmal hier rüber gehen. Ja, die 1,18, die müssen überwunden werden. Zwar nachhaltig, aber die Karten und die Chancen stehen gut dafür. So, und dann kann es hier weitergehen. Aber wie gesagt, bei 1,2250, bei 1,23 wäre ich dann schon entsprechend vorsichtig. Und auch hier gilt natürlich, diese Marken kann man sich dann auch mal kurzfristig anschauen. Jetzt gehen wir mal in den Tageschart rein, spaßeshalber. Das ist dann hier in dem Fall unter dem Aspekt kurzfristig. Ja, Sie sehen, Hier haben wir diesen Widerstandsbereich, der hier aber auch schon aktuell heute am entsprechenden 24. Dezember seine Wirkung halt auch dementsprechend, ja, also hier aktuell auch getätigt hat. Wie auch immer, also wir sehen, hier prallen wir ab und das ist eben der Aspekt, dann kann man da eben schauen, dass man entweder auf den Rücksetzer wartet, so in den Bereich des 20ers und dann hier halt entsprechend weiter long geht oder sich dann eben anguckt und Sie wissen es, was jetzt kommt, ob es dann nicht so eine Korrektur gibt nach oben, die dann aber in sich zusammenfällt. Ja, das wäre halt der Aspekt dann. Ja, also diese Möglichkeiten kann man sich dann eben anschauen und natürlich, je tiefer wir nach unten gehen in den Zeitfenstern, umso mehr Möglichkeiten wird es dann natürlich geben in den relevanten Bereichen. Also da kann man gerne immer wieder drauf raufschauen und dementsprechend Tageschart und tiefer, dann kann es dann eben interessant werden, an diesen Marken ganz konkrete Trades auch aufzusetzen und entsprechend auch enger abzusichern. Dann geht es direkt weiter zum US-Dollar, zum japanischen Yen. Ja, auch hier sind wir im Monatsstart. Ja, Sie sehen es, wir laufen seitwärts. Ja, und zwar schon eine geraume Zeit hier irgendwie, hat mir das Hochmal im Oktober 22 gemacht, das hier jetzt die Mitte der gesamten Seitwärtsbewegung definiert. Ja, das Allzeithoch hier bei rund 162 knapp. Ja, das wurde bislang nicht erreicht. Aber wir bewegen uns hier nicht nur in der oberen Hälfte dieser Seitwärtsbewegung, sondern wir haben hier noch die Chance und die Möglichkeit, tatsächlich nochmal nach oben zu laufen. Die Bank of Japan hat gerade die Zinsen auf 0,75% gelegt. Die Fed zeigt sich momentan etwas unschlüssig. Das heißt, für das erste Quartal könnte es durchaus in die Richtung der 160 und darüber gehen. Das wäre eine Möglichkeit, da muss man aber auch hier entsprechend schauen, inwieweit hier ein nachhaltiger Ausbruch wirklich gelingt oder ob dann nicht entsprechend die Verkäufer kommen und sagen, okay, jetzt gucken wir mal, ob ihr das ernst meint. Und dann wäre hier ein Pendeln zwischen rund 152 und dann eben diesen 162 Yen, japanischen Yen zum US-Dollar. Das wäre dann hier entsprechend anzuschauen. Es besteht nach wie vor die Möglichkeit, ist auch unabhängig davon, dass der US-Dollar allgemein etwas schwächer sein könnte. Ja, es besteht jetzt hier die Möglichkeit, dass der US-Dollar hier tatsächlich auch nachhaltig nach oben ausbricht. Aber da muss vielleicht von Seiten der Fed etwas zurückhaltend kommen, ja, dass man eben sagt, nee, wir machen erstmal nichts im ersten Quartal insgesamt. Es könnte den US-Dollar dann natürlich nochmal etwas stärken, insgesamt auch gegenüber dem Euro. Sicherlich, aber eben auch hier und insbesondere hier im Vergleich zum Yen, ja, dass man dann hier eben diese Carry-Trade-Karte weiterspielt. Also das wäre hier so die Idee. Hier gehen wir aber auch mal in den Wochenchart rein. Schauen uns mal auch hier an, wo wir da aktuell stehen. Ja, wir sehen ja auch hier die aktuelle Woche etwas negativ, ja, aber soweit alles im volatilen Bereich, im normalen Bereich. Wir sind jetzt hier an einem kurzfristigen Widerstandsbereich angekommen. Ja, kurzfristig halt das hier vom Dezember letzten Jahres, ja, also vom letzten Jahr genau. Da überrascht es nicht, dass man hier zurückkommt. Dementsprechend habe ich schon mal so einen Rücksetzer mit eingebaut. Der kann vielleicht sogar bis in den Bereich hier reingehen, rund 152 japanische Yen, um von dort aus idealerweise dann nach oben zu laufen. Das wäre vollkommen im Rahmen des Möglichen und des Normalen. Dementsprechend kann man sich dann halt hier diesen Bereich anschauen, kann man sehen, ob sich dann eine Umkehrung ergibt, von der man dann den weiteren Anstieg des US-Dollars begleiten kann. Alternativ würden wir hier halt auch kurzfristig schon möglicherweise eine ignorierte Kerze sehen. Das sieht dann so aus. Ja, das gibt es halt auch ab und an mal. Ja, hier am Widerstandsbereich Abpraller, ignorierte Kerze, weiter geht's. Ja. Also das gibt es auch. Darf man sich dann auch mal weiter anschauen. Ja, da geht es direkt weiter ins Gold. Ja, was soll ich sagen? Ich stauche das hier mal im Monatschart. Aber jetzt kann ich natürlich sagen, guck mal, hättest du mal 1982 Gold gekauft, irgendwie bei, was weiß ich, 300 Euro, Dollar vielmehr. Ja, da gab es noch keine Euro, also bei 300 Dollar, dann wärst du jetzt gemacht. Aber ist natürlich, sowas ist natürlich immer schön anzusehen, aber witzlos und auch nutzlos, sich sowas anzugucken. oder solchen Gedanken hinzugeben. Im Endeffekt, wo stehen wir? Ich meine, der einzig wirklich nennenswerte Rücksetzer, den es mal gab an den kleinen Durchschnitt 50, der ist auch schon 2 Jahre alt. Und seitdem, ja, es ging dann hier nochmal seitwärts so ein bisschen, so es ging dann nochmal so ein bisschen zögerlich, bis dann hier so irgendwann mit der Kerze vom März 2024, diese kräftige Kerze, einfach hier mal ein Punkt markiert wurde. Tja, und wer dann hier zumindest auf Monatsbasis nicht gekauft hat, dem ist auch irgendwie nicht wirklich viel angeboten. Ne, der reibt sich wahrscheinlich immer noch die Augen und fragt sich, wie konnte es passieren, dass wir hier, nehmen wir mal diese Kerze als Referenzpunkt bei $2,250, auf einmal $4,500 haben. Heißt also mal eine gute, knappe Verdopplung seit März 2024. So, das muss man auch erstmal schaffen. Und wir sehen, auf Monatsbasis gab es nicht wirklich einen Rücksetzer. Tja, wo könnte es jetzt hingehen im US-Dollar? Ich meine, im Endeffekt, machen wir uns nichts vor, 4.500 US-Dollar haben wir. Es spricht jetzt aus meiner Sicht nicht viel dagegen zu sagen, na gut, dann machen wir halt noch einen Haken an die 5. Ja, dann haben wir das Ding wenigstens endlich mal gesehen. Ja, aber dann, je höher es geht, und ich sage es ja jedes Mal, je höher es geht, umso mehr und größer ist die Rückschlagsgefahr. Dann, natürlich, ich könnte jetzt auch Fibonaccis heranlegen, Projections, Extensions, aber es hilft alles nichts. Sie sind alle mehr oder weniger schon fast überschritten, wenn man hier so Referenzpunkte anlegt. Gold ist überfällig. Die Frage ist halt bloß, wann akzeptiert der Markt diese Tatsache? Und das kann wie immer etwas dauern. Deshalb, ich wäre jetzt sehr vorsichtig mit Shorts im Grundsatz natürlich. Aber ich würde jetzt auch noch nicht sagen, man verkauft sofort. Aber ich glaube, wir machen uns auch hier nicht wirklich was vor, wenn wir sagen, okay, Gold ist reif für eine Korrektur. Und dann macht es Sinn, sich auf die geraden Zahlen zu stürzen. Ja, also die Zahlen, die halt im Fokus sind. Und das ist hier nicht die 4.500, sondern es sind die 5.000, vielleicht sogar drüber. Im Endeffekt, man spricht, wenn man so ein bisschen stöbert, man liest viel von rund 6.000 US-Dollar Ende des nächsten Jahres. Und das ist auch nicht unrealistisch, also warum auch nicht. Aber das muss ja noch lange nicht jetzt passieren. Deshalb, ich wäre mittlerweile vorsichtig. Ich kann mir vorstellen, dass das Gold vielleicht im ersten Quartal so langsam mal anfängt zu korrigieren. Aber, und das sage ich ja auch in den Wochenberichten oder in den Wochenanalysen, das heißt doch lange nicht, dass wir hier jetzt kollabieren, sondern es bedeutet eher aus meiner Sicht, und das kennen Sie, dass wir uns dann hier naja, so ein bisschen seitwärts bewegen könnten, ja, dass wir dann ja so konsolidieren, dass wir nach oben laufen. Aber das ist dann eben über die Zeit korrigiert und weniger über den Preis. Der Preis, ja, ist auch mit dabei. Aber ich kann mir momentan jedenfalls vorstellen, und das ist die Idee, dass wir eher über die Zeit den Druck rausnehmen, heißt also weniger der Preisverfall dabei ist, sondern einfach Gold etwas weniger stark steigt. Ja, so. Und vielleicht in Schwüngen, ja, volatil, dann halt entsprechend korrigiert. Ja, Silber ist noch schlimmer, wenn man das so festhalten will. Im Endeffekt Silber, schauen wir uns das mal an hier, ist seit April 2025, das hatten wir hier im Tief, knapp 29 US-Dollar, jetzt sind wir bei 71, hat sich mehr als verdoppelt. Also wer hier reingegangen ist und wichtig, wer es auch ausgehalten hat, ja, da trennt sich Spreu vom Weizen, der freut sich jetzt natürlich. Auch hier sind wir durchgebrochen durch diese Seitwärtsbewegung. Das hat hier auch immer kommentiert und begleitet. Und wir sehen schön, ja, wie steil das Ganze läuft, das Silber. Wir sehen aber auch, wie schön der kleine Durchschnitt 20 hier auch mitläuft. Und wir sehen vor allen Dingen, dass der Kurs vom eigenen Durchschnitt mehr als weit entfernt ist. Ja, wir sehen halt den kleinen Durchschnitt 20 bei rund 50 US-Dollar und den 50er bei 40 US-Dollar. Wir selbst aber sind hier bei 71,68. So. Und das ist natürlich ein Korrekturpotenzial, das sich gewaschen hat. Und jetzt haben wir tatsächlich mittlerweile die Situation, dass die Frage, ja, wann kommt die Korrektur, im Endeffekt über die geraden Zahlen nicht mehr wirklich zu beantworten ist, denn 70 Dollar ist schon ein Riesenerfolg für das Silber. Ja, das nächste wären dann halt die 75 US-Dollar. Okay, warum denn nicht? Aber so langsam wird es gefährlich. Und das sage ich aus dem Grund, weil es natürlich jetzt auch viele Marktteilnehmer gibt, die sagen, naja, jetzt muss ich dann doch irgendwie noch mit dabei sein und versuchen, den letzten Dollar rauszuquetschen, den sie aber nicht mehr bekommen werden. So, und wann auch immer das sein wird, es wird kommen, aber auch hier, und das ist auch die Annahme dabei, geht es weniger darum, dass jetzt hier das Silber in sich zusammenfällt. Ja, wir sind ja im Monatschart, im Übrigen jetzt gleich, eben am Wochenchart. Ja, es geht nicht darum, dass das Silber, jetzt ist es noch besser, oder? Dass das Silber jetzt direkt in sich zusammenfällt, sondern es geht auch hier aus meiner Sicht eher darum, dass wir hier entsprechend seitwärts laufen und zeitlich korrigieren. Aber ja, es kann durchaus mal 10 Dollar nach unten gehen oder so. Dann könnte man hier so eine Flagge ausbauen, ja, so eine Art. Also damit würde ich dann am ehesten rechnen, ob man dann wieder kraftvoll nach oben ausbricht. Das ist ja auch mal dahingestellt. Es gibt ja auch so diesen Zyklus rund um das Jahresende für Edelmetalle. Ja, das ist dann irgendwie so gegen Mitte des ersten Quartals abflacht, einfach weil sich alle Industriekunden dann eingedeckt haben. Also jeder, der sich halt von Unternehmensseite damit beschäftigt, kauft oft genug jedenfalls am Jahresanfang ein, das sind so Effekte. Deshalb wäre ich hier jetzt so langsam vorsichtig, was das Silber angeht. Ja, Bitcoin, hier darf man auch vorsichtig bleiben. Und wir sehen auch hier den Monatschart. Ich meine, es ist immer die Frage, wie kann man denn Bitcoin überhaupt analysieren? Wir sehen hier Unterstützung und Widerstände. Das funktioniert hier schon ganz gut, auch wenn das natürlich nach oben oder unten ein bisschen ausgefranst ist. Aber es gibt Orientierung und nach wie vor, ich bleibe dabei, wenn ich die Kerzen dann dazu betrachte, kriege ich eine gute Idee, was hier so los ist. Und momentan ist hier los auf Monatschartbasis, dass wir am kleinen Durchschnitt 20 sitzen. Hier im laufenden Monat, im Dezember, halt etwas unsicher noch sind. Heißt also, so ein Spinning-Top ausbilden. Und das Spinning-Top hat zweierlei Möglichkeiten. Die eine ist, dass es jetzt mal deutlich nach oben geht, heißt also nach oben ausbricht. Und die andere ist, dass es dann halt nach unten aufgelöst wird. Ich gehe momentan davon aus, dass es eher nach unten aufgelöst wird, einfach weil die Fantasie eben momentan nicht wirklich da ist für Krypto, dass wir eben nochmal den Gesamtbereich von 75.000 US-Dollar testen. Das wäre die Möglichkeit, passt dann auch wiederum zu der Wochenanalyse, die ich ja dann auch immer habe. Ja, und wenn es eben dann für den Bitcoin dicke kommt, dann wäre der nächste wahrscheinlich recht steiler Abstieg in Richtung der 60.000. Ja, das wäre ein Bereich, da sollte man auf jeden Fall die Augen aufhalten, was die Marktteilnehmer machen, denn sollte das nicht reichen, dann geht es weiter und Sie sehen es, 50.000, da haben wir mal so einen Unterstützungsbereich und dann wird es so langsam eng. Ja, dann haben wir hier noch was bei rund 30.000, aber dann ist wirklich die Verzweiflung groß aller derjenigen, die ja, sich halt im sechsstelligen Bereich eingekauft haben. Die sehen sich dann nämlich sozusagen auf der großen Verliererseite. Muss man also dann schauen, wie die reagieren, falls sie dann nicht schon alles abgestoßen haben. Also, das ist die Situation. Wie gesagt, ich sehe für den Bitcoin eher so eine seitliche Bewegung, so eine moderatere Bewegung. Das heißt nicht, dass es nicht nochmal auf die 100.000 Dollar gehen könnte, aber es könnte sein, und davon gehe ich eher aus, dass sich der Bitcoin damit auch etwas Zeit lässt und durchaus nochmal einen Umweg nach unten einschlagen könnte. Gehen wir mal hier in den Wochenchart rein. Auch hier sieht man sehr schön, ja, dass der 50er gut greift, dass die Unterstützung und Widerstände gut machbar sind, auch analysierbar sind. Wir sehen, dass man hier oben dann noch was mit einziehen kann. Das sehen Sie hier. Und dementsprechend schaut man sich hier den Wochenchart an. Da sehen wir eben auch, dass diese Spinning Top, dass wir aktuell sehen, im Monatschart sich hier so langsam über so eine Seitwärtsbewegung mit Abwärtsneigung dann letzten Endes aufbricht oder aufbrechen lässt. Und dementsprechend komme ich eher hier zu der Idee, dass es wahrscheinlich oder wahrscheinlicher ist, dass der Bitcoin nochmal auf die 74.000, 75.000 Dollar kommt. Von dort aus muss man das Ganze dann neu beurteilen, machen wir aber auch. Ja, und zu guter Letzt geht es zu Ethereum. Ja, hier sind wir praktisch ausschließlich in der Seitwärtsbewegung, ja, zumindest seit 2020, dann kam ja der große ambitionierte Durchbruch über die 1.000, 1.200 Dollar, dann direkt der Run über die 4.867, dann der Absturz auf die Ausbruchsstelle, ja, da die Seitwärtsbewegung, dann der zaghafte Versuch über mehrere Umwege nochmal nach oben zu laufen, neues Allzeithoch bei 4.956 und jetzt geht es dann wieder runter und damit ist eigentlich auch relativ einfach zu sehen, was hier das nächste Ziel ist für Ethereum, wenn wir diesen, ja, es ist ein Spinning Top, ein Kreisel, nehmen wir mal an, es wäre jetzt ein Kreisel, das ist nicht ganz perfekt, und dann sollte idealerweise der 50er bremsen, zuletzt hat er es nicht getan, aber sollte sich diese Abwärtsdynamik weiter fortsetzen, wovon ich momentan ausgehe, dann ist die Möglichkeit durchaus realistisch, dass wir die 1260, also sagen wir die 1250, 1300, 1500, wie auch immer, dass wir die dann nochmal sehen, und dann entscheidet sich natürlich auch wiederum, wo hier die Bitcoin bzw. die Ethereum-Freunde sind und inwieweit eben das Ganze noch die Fantasie hat. Gerade bei Ethereum wird es relativ greifbar, wenn wir hier unten ankommen sollten, dass der Weg nach oben auf rund 5000 US-Dollar, ich runde jetzt mal großzügig auf, erstmal sehr, sehr, sehr schwer werden dürfte. Und die Grundidee hier im Endeffekt ist, dass man irgendwo so zwischen, sagen wir, 1500 und knapp 3000 US-Dollar langläuft. Das wäre unter dem aktuellen, unter der aktuellen Sicht, unter der aktuellen Entwicklung eigentlich schon fast ein Erfolg. Damit haben wir es auch schon wieder, wir sind deutlich länger als eine halbe Stunde dabei gewesen, passt aber auch, hoffe ich, und dementsprechend so ein paar Ideen für den längerfristigen Verlauf. Sie wissen es, ich bin nicht Donald Trump, Sie wissen es auch, ich bin nicht Wladimir Putin, ich kann auch immer nur sagen, was mir dazu letzten Endes einfällt. Es sind schon informierte Aussagen dazu, aber natürlich entscheide ich hier nicht, was die Politik macht. Ja, wäre auch noch schöner. Ich entscheide auch nicht, was der Markt macht. Das sind Einschätzungen, so möchte ich es auch bitte auch verstanden wissen, mit gewissen Wahrscheinlichkeiten dahinter, die ich natürlich aus den jeweiligen Szenarien herausleite. Und wir werden das natürlich weiterhin im neuen Jahr auch weiter begleiten, über den Wochenchart, über den Tageschart, und dann werden wir schauen, wo die Märkte sich dann tatsächlich hinbewegen. Aus meiner Sicht sind das die wahrscheinlichsten Szenarien. Schauen wir mal, was die Märkte dann daraus machen und welche Faktoren dann tatsächlich den Ausschlag geben für die nächste Berichtung, diese nächste Richtung. In dem Sinne, Ihnen jetzt schon mal eine, ja, wunderbare Restweihnachtszeit. Morgen ist dann ja nochmal der zweite Weihnachtsfeiertag, dann ist das Wochenende. Ja, dann, wenn Sie mögen, hören und sehen wir uns am Montag wieder, dann mit der Marktwoche. Falls Sie das aussitzen, dann wünsche ich Ihnen jetzt schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr, und dann sehen wir uns irgendwann, je nachdem, was Sie mögen, im neuen Jahr wieder. Und nochmal jetzt hier frohe Weihnachten, nachträglich, aktuell und auch für morgen. Alles Gute Ihnen, Ihre Familie. Und ja, bis zum nächsten Mal, Ihr Wieland Alt.
Dieser Inhalt dient ausschließlich Informations- und Bildungszwecken und richtet sich an Personen mit Kenntnissen der Finanzmärkte. Er stellt keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar. Handel und Investitionen bergen Risiken, einschließlich Kapitalverlust. CFDs und digitale Vermögenswerte sind volatile und nicht für alle geeignet. Swissquote übernimmt keine Verantwortung für die Genauigkeit oder Verluste aus der Nutzung. Produkte und Dienstleistungen werden nur angeboten, wo dies gesetzlich zulässig ist.